Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir heute betrachten wollen, steht in 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Soweit der Text. Das war schon etwas Besonderes für eine kurze Zeit für diejenigen, die sehen konnten. Vom 24. Juni bis zum 7. Juli 1995 war das Reichstagsgebäude in Berlin vollständig verhüllt. Vielleicht erinnern Sie sich. Man sah wohl die Hülle, man sah die Konturen, aber mehr konnte man nicht sehen. Es war ja alles verdeckt. Das war ein Kunstwerk, das man bestaunen konnte. Vieles wird verdeckt oder eingeschlossen, dass man es nicht sehen soll. Wer Geld oder Schmuck nicht zeigen will, legt es in einen Safe, der abgeschlossen wird. Da ist alles sicher, so denkt man. Bei einem Kriegsbeutezug der Kinder Israel findet Achan Wertvolles. So sagt er in Josua Kapitel 7, ich sah unter der Beute einen kostbaren Mantel aus China und 200 Schekel Silber und eine Stange von Gold, 50 Schekel schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Das haben viele während des Krieges getan. Sie haben Wertgegenstände vergraben, mit Erde verdeckt, damit es niemand finden sollte. Der verlesene Predigttext spricht auch vom Verdecken. Es ist eine ganz andere Art des Verdeckens, nämlich der Verblendung. Autofahrer wissen, was durch Blenden passieren kann. Wenn die Sonne tief steht und man fährt in ihre Richtung, dann kann das zum Blindflug werden, besonders dann, wenn die Straße nass ist. Das kann derart blenden, dass man nichts mehr sieht. Das meint der Text, wenn er vom Evangelium spricht, vom frohmachenden Wort Gottes. Der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, will, dass Menschen verloren werden. Verloren meint umkommen. Für alle Zeit weg von Jesus, für alle Zeit ohne Jesus, das ist die Hölle. Diesen entsetzlichen Ort kann man sich nicht vorstellen. Der Teufel will also verhindern, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen und sich bekehren. Das heißt, dass sie mit Jesus leben wollen, ihn als Herrn annehmen, ihre Schuld und Sünde ihm bekennen. Der Teufel verdeckt ihnen das Evangelium und verblendet ihnen gleichzeitig den Sinn, die Gedanken, dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi sehen sollen. Wer verblendet ist, den kann man wohl sagen, aber das hilft nichts, sieh doch. Nein, was er sehen soll, kann er nicht sehen, es ist für ihn verdeckt. So sagt die Bibel, der natürliche Mensch vernimmt nichts, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, denn er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. In Lukas 24 lesen wir von den Jüngern, dass sie ihre Bibel, das Alte Testament, kannten, es aber nicht verstanden. Als der auferstandene Jesus zu ihnen kam, öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Um die Bibel richtig verstehen zu können, brauchen wir ein geöffnetes Verständnis. Das kann uns Jesus geben. Ein geöffnetes Verständnis ist nötig, um Jesus Christus kennenzulernen. Aber genau das will Satan, der Teufel, verhindern. Im verlesenen Text heißt es nun, dass mit Jesus das helle Licht des Evangeliums kommt und die Herrlichkeit Christi angesehen werden kann. Das Evangelium von Jesus Christus ist so stark, dass keine Macht der Welt es für immer verschließen kann. Wer an Jesus glaubt, seinem Wort vertraut, dem werden die inneren Augen geöffnet, damit er gerettet werden kann. So lesen wir in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Eine Beispielgeschichte lesen wir in Apostelgeschichte 16. Das ist die Geschichte vom Kerkermeister zu Philippi. Da liegen Paulus und Silas im innersten Gefängnis. Da kommt ein Erdbeben, die ganze Sache wird richtig durchgeschüttelt und alle Türen fliegen auf. Und als nun der Kerkermeister das sah, die offenen Türen, wollte er sich umbringen. Und Paulus ruft, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und danach führte der Kerkermeister Paulus und Silas heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist die Frage aller Fragen. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Paulus und Silas sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und wie soll das nun geschehen? Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Hat alles gehört? Hat es verstanden? Ihm wurden die Augen geöffnet und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und er führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Er freute sich. Man kann auch übersetzen, ja, er frohlockte, er jubelte über seinen Erlöser Jesus Christus, den er jetzt gefunden hatte. Hier ist einer aus dem Tod zum Leben gekommen, aus der Macht der Finsternis ins Licht zu Jesus gekommen. Passend dazu heißt es, wie wir gerade gesungen haben, unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir sehen Jesus Christus als Herrlichkeit in dem Evangelium. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Es ist eine Herrlichkeit voller Gnade. Wer ihn, Jesus, gesehen hat, hat die Gnade in Person gesehen. Und es ist die Herrlichkeit in Wahrheit. Viele sagen etwas, was sie am anderen Tag wieder auslöschen und sagen, naja, das war nichts. Und Konrad Adenauer sagte einmal, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich daran, klüger zu werden. Ja, was gestern war, hat er vielleicht irgendwas erzählt. Man weiß es nicht genau was. Mir fiel nur dieser Satz ein. Und in Römer 3, Vers 4 steht, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Das sind deutliche Worte. Wir alle haben schon einmal gelogen und nicht die Wahrheit gesagt. Völlig anders verhält es sich mit Jesus. Er ist die Gnade und zugleich auch die Wahrheit in Person. Aus der Wahrheit kann niemals Lüge kommen. In einem Lied heißt es, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Im Psalm 119, Vers 60 steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Als Jesus vor Pilatus stand, sagte dieser, was ist Wahrheit? Er hätte fragen müssen, wer ist Wahrheit? Nicht, was ist Wahrheit? Was ist ja irgendwas? Hier haben wir es mit dem Wahrhaftigen zu tun, mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist in der heutigen Zeit zu einem Knecht geworden, zu einem Sklaven, womit man was machen kann, wie man gerade will. Jeder hat seine eigene Wahrheit, sagt man. Der Mensch hat sich selbst zum Maßstab erhoben, damit hat er sich aber vermessen. Der einzig gültige Maßstab für alle Zeiten ist und bleibt Jesus und sein Wort. So heißt es im 2. Petrus 1, wir sind nicht ausgeklügelten Farben gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen des Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn man dies liest und darüber nachdenkt, muss man sich in die damalige Situation hineinversetzen. Jesus ging mit dreien seiner Jünger auf einen Berg. Plötzlich sahen sie Jesus völlig anders. Sie waren derart überrascht und zugleich auch überfordert, dass sie keinen klaren Gedanken fassen konnten. Den Jesus, den sie jetzt im Licht ganz sahen, hat sie fassungslos gemacht. Hier hatten sie einfach nur Herrlichkeit gesehen und Herrlichkeit gehört. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das heißt, achtet genau darauf, was er sagt. Außerdem sahen sie Mose und Elia und wussten nun, dass das Leben hier auf Erden mit dem Tod nicht zu Ende ist. Mit dem Tod ist nicht alles aus, ist nicht alles zu Ende. Mose und Elia haben sie gesehen, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort, er ist nicht der Sieger. Jesu Herrlichkeit zeigte sich auch in seinen Worten. Ich bin das Licht der Welt, sagt er, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was er sagte, ist Lichtglanz des Evangeliums. Seine Worte brachten Licht in unsere dunkle Welt. Sein Wort ist in Licht eingehüllt, in Licht gebettet. Ich bin gekommen, sagt er, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Damit das geschehen konnte, musste er am Kreuz für die Sünden der Welt sterben. Als er rief, es ist vollbracht, hat er alles erfüllt, was von ihm im Alten Testament geschrieben steht. Da hat er alles vollbracht. Nur auf eine Stelle will ich hinweisen, in Jesaja 53, Vers 5. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer mit Jesus lebt, hat Frieden mit dem Vater. Die Gottlosen, spricht die Schrift, haben keinen Frieden. Jesus gibt Leben, unbegrenztes Leben. Und dieses Leben ist Leben mit ihm in Herrlichkeit. Das müssen wir uns immer wieder einprägen. Wir haben es mit Herrlichkeit zu tun, und das jetzt schon und in alle Ewigkeit. Das ist Leben in Fülle, wenn wir mit ihm leben. Jesus ist der Herr, weil er der Herr der Herrlichkeit ist. So lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 8. Wenn die Herrscher dieser Welt ihn erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der Herr der Herrlichkeit wurde gekreuzigt. Das wollte er so. Er wollte am Kreuz sterben. Das war kein Unfall gewesen. Er war immer Herr der Lage, auch am Kreuz. Als er vor Tausenden auf einem Berg predigte, wollte er den Menschen nicht hungrig nach Hause gehen lassen. Er vermehrte das wenige Brot, das da war, und speiste sie alle, sodass sie alle satt wurden. Das war ein deutliches Zeichen seiner Macht, seiner Herrlichkeit. Als Jesus die sogenannte Bergpredigt hielt, heißt es am Schluss, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das Volk entsetzte sich über die Lehre. Man müsste eigentlich übersetzen, sie gerieten außer sich. Es war eine Lehre mit Vollmacht, eine Lehre mit Kraft. Hier zeigte sich seine Herrlichkeit in seinen Worten, weil er der Herr ist. Als der Bruder von Martha und Maria gestorben war und schon 4 Tage im Grab lag, kam Jesus zu den Schwestern, die in Trauer waren. Als sie zum Grab gingen, ließ Jesus den Stein entfernen, der vor der Höhle war, in der Lazarus war. Dann heißt es, Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und er kam heraus. Wenn Jesus gebietet, muss es geschehen, was er sagt. Er gebietet Wind und Wellen, und sie müssen tun, was er sagt. Er gebietet den Dämonen, und sie müssen Menschen verlassen. Durch sein Wort heilte er Kranke, Blinde, Lahme, Aussätzige. Was waren das für herrliche Worte? Worte vom Herrn der Herrlichkeit. Als Jesus einmal predigte, verließen ihn viele, weil ihnen die Predigt zu hart war. Da fragte er seine 12 Jünger, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Wer Worte des Lebens hat, bei dem muss man doch bleiben. Da hört man Herrlichkeitsworte, Worte, die zur Herrlichkeit in den Himmel führen, wo der Herr der Herrlichkeit ist. Jesus ist der Herr. Er hat alle Macht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat die Macht, sich durchzusetzen. Er ist der Herrscher im Himmel, auf der Erde, weil ihm alle Macht gegeben ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo er nicht eingreifen könnte. Auch wenn wir in diesen Tagen manches nicht verstehen, so ist und bleibt er doch der Herr. Er ist der Herr der Weltgeschichte und auch der Herr im persönlichen Leben. Auf viele Warum-Fragen, wenn wir von Schicksalen sprechen, gibt er uns keine Antwort. Warum eigentlich nicht? Wir würden seine Antworten nicht verstehen. Warum? In Römer 11, Vers 33 lesen wir, wie unbegreiflich sind seine Gerichte oder seine Urteile und unerforschlich seine Wege. Wenn etwas unbegreiflich oder unerforschlich ist, wer will das verstehen? Es bleibt für uns ein Rätsel. Alles, was er in das Leben seiner Kinder einfügt, ist gut, weil er der gute Hirte ist. Nur, wir können das Gute oft nicht erkennen, weil es uns rätselhaft ist. Warum? Rätsel. Er weiß warum. Und wer mit ihm lebt, kann auch in schlimmsten Zeiten dies praktizieren. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Die Freude am Herrn kann mir nichts nehmen. Keine Krankheit, kein Unfall, nichts. Wer mit Jesus lebt, lebt in dem Herrn, so heißt es hier. Freut euch in dem Herrn. Und wenn ich mich in dem Herrn umschaue, sehe ich nur Herrlichkeiten, weil er der Herr der Herrlichkeit ist. Die Herrlichkeit Christi, so lesen wir hier, wird ihm vom Angesicht Gottes, sehen wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So lesen wir in 1. Korinther 2, wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Gott, den Vater sehen, der die Welt geliebt hat, das ist Herrlichkeit. Ich verweise noch einmal auf den bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus am Kreuz ansehen, das ist Herrlichkeit. Philippus sprach einmal, der Jünger, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind deckungsgleich. Wer Jesus angesehen hat, sah zuerst seine Liebe zu den verlorenen Menschen. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser Satz steht am Ende von der Geschichte von Zachäus, als Jesus in sein Haus kam, in Lukas 19. Darum ging er aus Liebe ans Kreuz, um von Sünde zu retten. Ein weiteres Kennzeichen seiner Liebe ist die Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesu Wesen ist von Barmherzigkeit bestimmt. Seine Barmherzigkeit wurde sichtbar bei der Geschichte, bei dem Jüngling zu Nain. Da kam er in diese Stadt, Nain, Jesus, mit vielen anderen. Und als er nahe an das Stadttor kam, trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Es jammerte ihn, er wurde innerlich bewegt, es packte ihn das Erbarmen. Verdeckt, verblendet, zugedeckt, der Deckel bleibt drauf. Das muss so nicht bleiben. Wer zu Jesus im Glauben kommt, den wird er nicht wegstoßen. Die Bitte kann jeder aussprechen. Herr, öffne mir das Verständnis, dass ich dein Wort richtig verstehen kann. Öffne mir die Augen, damit ich sehen kann, den Herrn der Herrlichkeit, dass der es nur gut mit mir meint. Einmal werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir strahlen vor Freude, vor unbeschreiblicher Freude. Noch sehen wir ihn nicht mit unseren Augen. Wir haben aber die Zusage in 1. Korinther 3, Vers 2. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist unfassbar, unbeschreiblich, aber wahr. Amen.